Hallo.
Hallo.
So, wir sind Römer 12 immer noch. Und zwar gucken wir uns heute Vers 9 bis Vers 21 an. Und, naja, vorher wollen wir nochmal Kapitel 12, Vers 1 durchlesen. Und Vers 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Denn das sage ich durch die Gnade. Und das ist halt, weißt du, Paulus hat 11 Kapitel gebraucht, um uns zu erklären, so irgendwie, wie die Sünde in die Welt kam, dass der Mensch abgefallen ist und ja, wie der Mensch schließlich durch Jesus sein Opfer wieder Erlösung finden konnte, so und zu Gott wieder kommen konnte, so und dass er dann Geist bekommen hat und neues Leben und genau darum geht es halt jetzt, um dieses neue Leben. Ich meine, bis jetzt ging es halt darum, dass um diese eine Sicht, diese Rettung, weißt du, dass so, dass die Basis das allererste erstmal ist, dass wir Menschen erkennen müssen, dass wir Sünder sind und dass als nächstes halt der Schritt folgen muss, dass wir Erlösung bekommen, dass wir wieder in den Himmel können. So, aber da hört es halt nicht auf. So viele stoppen an dem Punkt so und leben ihr christliches Dasein in der Hoffnung und der Freude auf dem Himmel. So. Aber Paulus sagt halt, hey, aber weißt du, ihr seid jetzt immer noch hier und jetzt, es gibt noch einen Schritt, der genauso wichtig ist wie eure Erlösung und eure Erwählung. So, nämlich euer Leben hier auf der Erde. Eure Zeit, bis ihr in den Himmel kommt. So, und ja, er gibt uns einen Blick heute auf dieses neue Leben, das wir bekommen haben. So, und er sagt uns, dass es super wichtig ist, dass wir unseren Blick auch genau darauf haben. So. Weißt du, Gott sagt, wir sollen unser Leben hier, das ist ein Gottesdienst in seinen Augen. So. Und wie erfüllt er nun ist mit dem Geist und wie sehr er in diesem Gottesdienst angebetet und sichtbar wird, so, das liegt an uns. Und an unsere Lebensführung, unsere Art, unser Leben zu gestalten. So, und ich persönlich, ich liebe Gottesdienste, wo ich hingehe und einfach nur Gott sehe. Wo ich irgendwie, weiß nicht, man mich reinschmeißt in diesen Pott voll mit lebendigem Wasser. So, wo ich reingehe und ich mir keine Gedanken machen muss, wo man guckt die Leute jetzt mich an oder singe ich jetzt zu laut, so nehme zu viel Aufmerksamkeit auf mich, weißt du, es gibt so Veranstaltungen, da gehe ich sehr gerne hin, so, die halt dazu dienen, dass Gläubige sich aus aller Welt versammeln an einem bestimmten Ort, so und da einfach auftanken können. So, Seminare, Kurse, was weiß ich, wie man es nennt, so, und weißt du, ich liebe das, so, weil dort gehen alle die hin in der Hoffnung, mit der Absicht, Gott anzubeten und von Gott zu empfangen. Und du stehst dann da in dieser großen Versammlung von Heiligen, so, die alle Sünder sind, aber du stehst da in dieser Versammlung der Heiligen und alle heben ihre Hände und preisen Gott so laut und so gut sie können. Sitzen da vor Gottes Wort mit offenem Mund und offenem Herzen, so, und staunen einfach nur, wie Gott in ihr Herz redet. So, jeder sitzt da in der Erwartung, dass er was bekommt von Gott, der nicht umsonst da sitzt. So, und das ist genauso bei großen Missionseinsätzen, die kommen. Ich liebe das. Weil es einfach bedeutet, dass in 2 Wochen, wo sich ein paar Heilige zusammentreffen, um einfach das zu leben, was wir eigentlich jeden Tag haben sollten und haben dürfen. So. In diesen 2 Wochen, da treffen sich die Leute mit absoluter Präzision und Bestimmung dazu, Gott anzubeten, nach seinem Geist zu fragen, so zu dienen und benutzt zu werden, so zu empfangen. So, und das sind Zeiten, wo ich sage, das ist ein Gottesdienst nach meinem Herzen. So, also Gott sagt, hey, das sollt ihr nicht ab und zu haben oder erst im Himmel. Ich möchte euch das schenken, dass euer Leben dieser Gottesdienst ist. Dass ihr mit ausgestreckten Händen euer Leben durchlaufen könnt. Dass ihr diese Freude und dieses Brennen jeden Tag bei euch habt. Dass ihr angetrieben seid von der Kraft, die ich euch geben will. So, dass ihr mit einer Liebe lieben könnt, die durch mich kommt. Weil ich euch zuerst geliebt habe und ihr einfach nur staunt. So, weißt du? Und es ist was Wunderbares. Und Gott sagt, dass es möglich ist. Und ich glaube, es ist oft halt einfach nur, eine Perspektivfrage, wie wir unser Leben halt betrachten. Und die Dinge. Und wie viel Maß und Wert wir halt an Dingen geben, so die in unserem Leben einfach da sind. Termine und Dinge, Sachen, was weiß ich. So, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Und ich weiß genau, in den Zeiten, wo ich mich verwandeln lasse, um mich der Welt mit dem Rücken hinzustellen, so, dann sind es die wundervollsten Zeiten, die ich kenne. So, alles ist lebendig. Alles ist wunderschön und glänzt. So, Gott erstrahlt nicht nur durch sein Wort, sondern auch in meinem normalen Wandel. Ich gehe irgendwo lang und gehe mit Gott. Das ist einfach die Fülle an sich. So. Und Gott sagt ein bisschen, wie es aussieht, wenn man seinen Blick halt auf ihn richtet und weg von sich und dem, was einem gibt. So, Gott wird uns heute so eine Liste zeigen, so was in deinem Leben passiert, wenn es verwandelt wird. So, genau das, was Gott in uns reinsetzt. So, genau das, was sein Geist ist und wie er ist. Genau so, wie Jesus hier gewandelt ist auf der Erde. So, und diesen Einblick zu haben, ist wunderschön, einfach nur, weil es uns zeigt, was Gott mit unserem Leben macht und wie wir werden. Und ich will so werden, immer mehr. Vers 9. Die Liebe, die sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Weißt du, wie oft hatte ich schon, war ich schon in der Situation, wo ich, also wir wissen ja, was Liebe ist. Göttliche Liebe, wenn Gott Liebe sagt, dann meint er nicht dieses Überschwemmtsein von Gefühlen, sondern wenn Gott sagt Liebe, dann bedeutet das treu sein, so nicht Böses mit Bösem vergelten, so beharrlich sein, beständig, selbst wenn dich jemand immer wieder verletzt, du versuchst einfach weiter an ihm dran zu bleiben, so ein, weißt du, die Liebe gibt nicht auf, die Liebe tut sich nicht groß, bläst sich nicht auf, so, und da zählt immer der andere. So, weißt du, wenn Gott sagt Liebe, dann heißt das, dass du ein Leben hast in Hoffnung und im Glauben, dass du gestärkt bist und Freude hast, obwohl die Zeit schwer ist. So, Liebe ist einfach das, was das Gegenteil ist von dem, wie du leben würdest ohne Gott. So, Gott macht einfach was ganz Beständiges in deinem Leben und das will er rausholen. Und oft bin ich halt in der Situation, wo ich an einem Punkt komme, wo irgendwas auf mein Leben trifft, entweder eine Person oder eine Situation, dass ich mein künstliches Lächeln aufsetze oder ich innerlich weiß, wie Gott reagieren würde und ich dann versuche, das nachzuahmen und so reagiere, aber innerlich, so, weißt du, innerlich ist es nicht das, was ich wirklich denke und glaube und fühle. So, innerlich ist nicht meine Überzeugung und ich würde ganz anders reagieren. So, was sind. Und manchmal ist es gut, die Liebe nachzuahmen, wenn man sie selber nicht hat. Weil es ist immer noch besser, trotzdem zu lächeln, als jemanden ins Gesicht zu schlagen. Aber das, was Gott wirken wird in uns und was er schon tut, das ist halt, dass diese Liebe ehrlich wird. Dass wir die nicht mehr spielen müssen, sondern dass wir in einer bestimmten Situation, wo wir sonst ausflippen würden, wo wir wirklich diese reine Liebe haben. Wo es einfach nur da ist und wir einfach nur darin leben. Und das bedeutet für mich in meiner Vorstellung Frieden. Weißt du, verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Und ich muss eingestehen, also ich bin ja ein Fan von Filmen und ich liebe es einfach so zu sehen, wie Menschen sich manche Situationen ausmalen oder so einfach mitzuerleben, wie Menschen träumen, so, oder sich Dinge vorstellen oder sich ausmalen, so wie kreativ manche sind, so mit denen sie sich irgendwas erfinden und diese Welt dann, naja, mir hinlegen, so dass ich es mir auch angucken kann. So, ich liebe die Geschichten da drin, so, ich liebe es, wenn Tiere miteinander quatschen oder sonst irgendwas. Es ist einfach Unterhaltung. So, aber ich muss immer wieder erkennen, wenn ich Filme gucke, muss ich mir auch bewusst sein, dass da sehr viel drin vorkommt, so was nicht gesund ist, was nicht wahr ist, was überzeugt und was auch Sinn macht und einleuchtet und was auch vielleicht die ganze Welt predigt, seit ich geboren bin. So, aber viele Gedanken da drin und Sachen, wie man Dinge erklärt und hinstellt, so viele Wahrheiten da drin sind Lügen. So, und man muss halt echt aufpassen. Und oft, weißt du, oft ist es halt so, dass ich sehe da einen Guten und einen Bösen, ne? Und der Böse hat ein paar Geiseln und ist ein echter Sack und fies, und der Gute bringt all seine Leute erbarmungslos um. Weißt du? Und wird dann gefeiert als Held und am Ende stehst du da und denkst so, oh, ich will so sein wie der Gute. Aber mit Gott hat das nichts zu tun. Mit Wahrheit auch nicht. Und mit Liebe erst recht nicht. Im Grunde war dieser gute Typ da drinnen im Film Satan. So, weil Satan sich nämlich hinstellt als der Engel des Lichts. Weißt du, er wird gepriesen als gut, obwohl er durchtrieben böse ist. Der andere da, der hat wenigstens gesagt, ich bin böse und ich tue das Falsche. Weißt du, man muss halt echt aufpassen, es ist nicht nur das, sondern es sind halt auch so viele psychologische Dinge da drinne, so in Filmen, so einfach Überzeugungen, die die Welt hat und die du dir annimmst, wie Partnerschaft oder so. Und schon fängst du an, dein Partner nach dem Bild von Wahnvorstellungen zu sehen und du wünschst dir einfach und du suchst und du findest das dort nicht. Du findest in deinem Partner nicht diese Reaktion. So einfach nur, weil das nicht der Mensch ist. Das ist der Mensch, wie er gerne sein will. So. Du kriegst ein bestimmtes Bild für Schönheit. So, und wir Menschen, wir übernehmen das, wenn wir das sehen. Wir Menschen suchen immer Vorbilder und unsere Augen gucken immer nach Dingen, wie wir sein wollen. So, und ich muss dann aufpassen, Gott verbietet mir nicht, Filme zu gucken. Aber Gott sagt mir, sei nicht dumm, sondern guck die Filme mit meinen Augen. Nimm dir das Gute raus, aber sei weise. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht in Gott bleiben würde und in seinem Wort, dann würde ich vergessen, was Gott mir sagt. Und ich würde mich verwandeln in ein Bild, wie ich es mir raussuche. Ich war Kind und ich war süchtig nach Fernsehen, weil der Fernseher mich besser erzogen hat, meiner Meinung nach, als meine Eltern damals. Und ich habe mir alles rausgepickt, so was mir gefiel. da war ein Typ, der konnte Geige spielen. Wunderbar, so dass es mein Herz berührt hat. Und ich habe meine Hände genommen, zum Fernseher gestreckt und habe versucht, diese Gabe in mich reinzuholen. So, da war ein Typ, der konnte malen. Und ich habe diese Gabe in mich reingeholt. Und da war ein Typ, der konnte reden. Diese Gabe habe ich reingeholt. Ein Typ, der hat Witze gemacht, so dass alle gelacht haben. Und diese Gabe wollte ich in mich reinholen. So, ich habe Bill Cosby angeguckt und habe gesagt, oh, so ein Vater will ich sein. Bumm. So, weißt du, und ich habe mir halt selber meine Traumperson, wie ich mal sein möchte und wie ich mir vorstelle, wie man einfach nur perfekt ist, habe ich mir halt aus diesen Filmen und Serien und Werbung und was weiß ich wo überall, habe ich mir halt so rausgezogen und mir einen Menschen zusammengebastelt, wo ich sage, auf den kann ich aufschauen. So möchte ich mal sein. So, jetzt bin ich älter und ich weiß, ich kann so ein Mensch nie werden. Und jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und habe mal den Geist und weiß, so ein Mensch will ich gar nicht mehr sein. Weißt du, wir haben jemanden bekommen und das ist eine Ehre, dass wir genau zu dem Zeitpunkt den Fernseher des Lebens anmachen durften und erblicken konnten, dass es eine Person gibt, die einfach jeden überschattet. Und weißt du, wenn du deinen Blick wegrichtest von Gott, so, dann hast du kein wirkliches Vorbild mehr, sondern nur noch Illusion. Jesus Christus ist lebendig. Der steht da und nicht nur das, so, er hat uns sogar sich selbst gegeben, damit wir verwandelt werden. So, wir können mehr und mehr so werden wie Jesus, von seiner Art her. So, und genau das ist auch das, so, was er heute sagt, so, wegt ab. Verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Wegt euer Leben ab und das, was ihr euch antut und wo ihr seid. So, habt einen Blick auf mich, nehmt mich als Vorbild, so, und ihr werdet Weisheit haben, was gut und böse ist. Vers 10. In der Brüderliebe, da seid herzlich zueinander. Also, ich glaube, in einem kleinen Teil vom Leib, da geht das, also in einer kleinen Gemeinde, ne, oder in einer großen, ist ja wurscht, so ein, dass man so herzlich zueinander ist und wenn man sich frühmorgens trifft oder in der Stadt, dass man dann lächelt und sagt Hi und sich umarmt und was ist ich füreinander, kann ich für dich beten, wie geht's dir und so weiter. So, aber auch wenn man außerhalb von seiner Gemeinde geht, dann ist diese Brüderliebe nicht mehr so herzlich. So, sondern dann geht man rum, als ob man die Weisheit gepachtet hat und fängt an, die Menschen von oben nach unten anzugucken, zu mustern und zu sagen, naja, wie weit entspricht er meinem Bild vom Glauben und vom Verständnis vom Gottes Wort und ja, weißt du, und dann sagt man, nee, also mit dir, da kann ich nur so herzlich sein und bei dir ein bisschen mehr und bei dir gar nicht. So, weißt du, und das ist was Gott mir halt zeigt, so dass wir sind jetzt hier neu, wir haben hier keine Gemeinde, so ein, wir können einfach nur Brüder hier kennenlernen. Egal aus welcher Gemeinde die dann kommen. So, auch wenn wir hier durch die Stadt gehen und Leute kennenlernen und Gott uns Brüder schenkt und Schwestern in ihm, so dann sind das halt entweder Brüder oder nicht. So, weißt du, und es ist einfach super wichtig, dass wir einen Blick haben für Gottes Volk. So, ich glaube, viel zu oft gucken wir halt nach Namen und nach unseren Vorstellungen. So, weil ich kenne auch mich als Christen, so, und ich einfach gestehen muss und sehen muss, dass ich mir selber, so wie jeder andere auch, so auch ein Bild zusammengebastelt habe von dem perfekten Christen. Oder mein Bild zusammengepackt hat, wie Jesus sich bewegen, reden und aussehen würde. Wie er gehandelt haben muss. So, ich bin jedes Mal bewegt, wenn ich irgendjemanden durchs Neue Testament lesen höre, also durch die Evangelien, weil jeder liest es anders, so wie Jesus redet. Du hörst Jesus mit ganz verschiedenen Stimmen. da ist eine sensible Frau, da redet Jesus so, als ob er ein Kind ist und niemand verletzen würde und nie ernst wäre. Selbst wo er mit der Peitsche rumgeht, da klingt das so, als ob Jesus mit der Peitsche eher gestreichelt hat. Dann ist da dieser starke, alte, feste Mann, der, wenn er vorliest, wie Jesus geredet hat, da bekommst du Ehrfurcht. So, und dann ist da der andere, der Jesus seine Worte vorliest und du denkst so, oh Mann, bist du langweilig, Jesus? So ein, oder der andere, wo du einfach denkst, krass, so habe ich Jesus noch nie reden hören. So, und ich meine, und genau so hat halt jeder seinen Blick. So, und allein das zeigt mir, dass nur Gott diese Mauer, die man sich da selber aufbaut, je mehr man mit Gott wächst und je mehr man ihn kennenlernt, so, dass nur Gott die brechen kann und er will die brechen. Weißt du, bete dafür, dass deine Liebe zu seinem Volk, zu unserem Volk, dass die wächst, sodass du offen bist, um Jesus zu empfangen durch andere. So, ansonsten bleibst du in deiner Clique und dann wird's eingehen. Auf eine Hand ohne den Rest, der kann nicht überleben. Und es wird nie die Fülle sein, wonach man sich sehnt. So, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig. Im brennendem Geist dem Herrn dient. Das meint hier nicht, dass du fleißig bist an deiner Arbeitsstelle und dass du fleißig und eifrig bist wie eine Biene in dein Mutter- und Vater sein oder Ehemann und Ehefrau sein, so, und in all den Dingen, die du so zu tun hast und zu bewältigen hast jeden Tag, dass du so viel schaffst und so gut wie möglich, so, sondern es geht hier um dein neues Leben. Du sollst fleißig und eifrig sein, so, in deinem Wandel mit Gott, so, in deiner geistlichen Gesinnung, in deinem Suchen, in allem, was Gott dir gibt, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinem Umfeld, so, dass dein Blick immer wieder sucht, oh Gott, wie ist dein Wille? Oh Gott, was ist gut? Was ist wohlgefällig in deinen Augen hier? Ja, was ist vollkommen? So, wenn du einen Blick hast, der Gott sucht, und der sich danach sehnt, einfach zu wachsen und verformt zu werden und verändert. So, weißt du, dann nimmt man das Brennen im Geist. Ich habe gestern so eine Geschichte gehört von einer Frau, die war 93 Jahre. Und seit sie denken kann, ist sie mit Jesus unterwegs. Und freut sich dran an der Hoffnung, dass er errettet ist. Aber nach 93 Jahren, da hört sie das erste Mal, jedenfalls wird das erste Mal in ihrem Herzen angesprochen, so, dass der Prediger von einem brennenden Geist redet, von einem Erfülltsein im Geist. So. Und dann fragt sie ihre Schwiegertochter so, hey, was ist denn das Erfülltsein im Geist? So. Und dann kriegt sie das erste Mal in ihrem Leben mit, obwohl sie schon tausende von Malen in den Predigten gehört hat, so, dass Jesus uns ein Leben hier geben möchte, das voller Macht und Kraft und Schönheit und Reinheit und Güte ist. Das unsere Herzen und unsere Leben bewegt. Das uns fähig macht, dass wir in der Situation, in der wir sind, Klarheit haben und beständig einfach den Weg gehen können und sehen können, dass was Gutes daraus wächst. Dass ein Erfülltsein mit dem Geist bedeutet, dass dein ganzes Leben voll ist mit Gott. Weil der Heilige Geist ist Gott. Dass dein Leben einfach Gott erfüllt ist. Dein Denken, dein Lieben, deine Leidenschaft, dein Fühlen. So ein, hey, lass dich von Gott einnehmen. Hab diesen Töpferkurs da letztens gesehen und wie sie gesagt hat, dass Gottes Hände halt in den Ton rein müssen. So ein, um immer mehr Na, im Endeffekt lass dich einfach von diesem Töpfer von innen und von außen berühren. So, und lass zu, dass du dich immer mehr erweitert, dass dein Leben immer mehr wächst, sodass du eine bestimmte Form kriegst, aber auch eine Fülle. Dass immer mehr von ihm in dich reinpasst. So, und dass du irgendwann benutzt werden kannst. So, für das, was er eigentlich mit dir vorhat. Was ist er brennt im Geist? So, und ganz ehrlich, ich habe so oft gebetet, Herr, ich möchte jetzt brennen im Geist und mich nicht so leer und so trocken fühlen. Und irgendwie ist überhaupt nicht passiert. In der Richtung, in der ich es gebetet habe. So. Weißt du, manchmal muss einfach irgendwas passieren, dass du bereit bist, dich ihm hinzugeben überhaupt, dass du brennen kannst. Gott wird dich nicht einfach anknipsen und sagen, okay, jetzt brennst du und dir geht's gut und du wirst wachsen in mir ganz schnell. So. Sondern oft ist es halt, wir, Gott möchte, dass wir im Geist brennen. Und er sagt uns auch, brennt in mir, seid erfüllt mit meinem Geist. Das ist sein Wille. Aber wir tun es nicht und wir können es nicht, so weil wir es nicht zulassen. So, und zwar, weil irgendwas halt ist im Leben und in unserer Denkweise, dass wir uns verschließen. Und dass wir nicht zulassen, dass er uns in den Punkten berührt. So, egal was es ist. So, manchmal muss man einfach nur akzeptieren, dass das nun mal jetzt gerade der Platz und der Weg und die Menschen sind, für die man da ist. Und sagen, okay, dann bin ich damit zufrieden. Und nun möchte ich dich da drin erleben. Und dann hat man vielleicht auf einmal absoluten Frieden. So, und man kann Gott dann da drin dienen. Seid brennendem Geist. Und dient dem Herrn. Wenn du dein Leben führst, so wie die Welt, dann wird sich dein ganzes Leben nur um die Dinge der Welt drehen, damit du immer alles hast. Du bist Christ und du liebst Jesus, also willst du nicht überschwänglich viel, meistens. So, aber Hauptsache, das und das ist gesorgt und da muss man halt viel Zeit investieren und viel Kraft und viel denken. Aber ich sag dir eins, Jesus sagt, wenn eure Blicke auf mich sind, dann wird all das, was ihr braucht, das wird einfach passieren. All diese Problemchen, die ihr habt, die werden einfach gelöst werden. So, da könnt ihr bei zugucken, mich preisen, aber eure Blicke, eure neuen Blicke, die sollen auf mich gerichtet sein. Euer Leben muss sich zu mir hin ausdehnen. Euer Leben muss sich um mich drehen. So, ich muss dieser Ankerpunkt sein. Weißt du? Wo ihr eure Sicherheit herkriegt. Dass ihr nicht weggetrieben werdet. So, ich muss das sein. So. Und wenn du im Geist brennst und wenn dein Leben auf Jesus ausgerichtet ist, was hast du denn noch für eine Aufgabe? Weißt du, dann ist dein Blick einfach nur noch dafür da, wie du Gott dienen kannst. Ja, der Rest passiert. So, und du bekommst mit, wie viel du hast und wie viel du zu geben hast. Weil ab Vers 13 geht es um die anderen. An den Bedürftigen der Heiligen, da nehmt teil. Nach Gastfreundschaft, da trachtet. Was ist ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist? So ein Leben, das beständig ihn sucht und sagt, ich möchte in dir wachsen und ich möchte Sinn haben in meinem Leben und ich möchte, dass mein Leben erfüllt ist hier auf Erden, nicht nur mit Sinn, sondern mit allem einfach, was wichtig und gut ist und rein ist. So, und ich möchte nicht einfach nur hinvegetieren, bis ich dann erhoben werde und meinen neuen Leib krieg, so, sondern diesen Leib, den du hier schon gemacht hast, der ist schön. So, und der ist gut. Und ich möchte das nutzen, was du mir gegeben hast. So, einfach nur, um andere zu erreichen. Egal, ob sie schon mit dir gehen oder dich noch nie von dir gehört haben. So, ich möchte, dass du mich benutzt als ein Licht. in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Ich möchte, dass du mein Leben benutzt, um Menschen, die ich treffe, Brüder, die ich treffe und Schwestern in Not, einfach das zu geben, was ich zu viel habe. Früher war es so, dass die Gläubigen von überall her kamen, so, und da gab es halt Gasthäuser und sowas, gab es damals auch, ne, bei den Juden, nur das, oder egal, auch außerhalb von Juden, aber das Problem war halt so, dass gerade diese Plätze, also da waren echt böse Menschen drin, also, und die haben einfach nur gewartet, bis ein Dummer kommt, so, und sich ein Zimmer nimmt, so, um die Leute dann auszurauben. Es war absolut nicht sicher. So, selbst der Weg dorthin war schon schwer. So, und damals war man einfach, auch als Gläubiger, weil man vielleicht auch kein Geld hatte, einfach darauf angewiesen, dass man irgendwo aufgenommen wird bei jemand anderem, der glaubt. So. Deshalb war es damals manchmal sogar lebensnotwendig, so, dass die Gläubigen ihre Türen geöffnet haben und gesagt haben, hey, komm zu uns rein. So. Es ist ein, ich glaube, das ist der größte Segen, den Gott uns geschenkt hat, wenn wir Brüder und Schwestern in ihm segnen dürfen. So. Es gibt irgendein Bild in der Bibel, wo Jesus sagt so, ihr seid echt gesegnet, so, weil ihr habt mir so viel gegeben, ihr wart, habt mich im Krankenhaus besucht, als ich da lag. So, ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich Durst hatte. Ihr habt mich besucht im Gefängnis, so, wo keiner hinkommt, um einen zu besuchen, aber ihr wart da, damit ich nicht allein bin. So, ihr habt mir Essen gegeben, als ich mich gehungert hat. Ihr habt mir Kleidung gegeben, als ich gefroren habe. So, ihr wart für mich da. Und das ist passiert im Himmel. Und dann stehen die da und sagen so, hey, wann haben wir denn das gemacht? So, wir haben dich nie irgendwie im Krankenhaus besucht, Jesus, oder im Gefängnis, oder wir haben dir auch nichts zu trinken oder zu essen gegeben oder irgendwas zum Anziehen. Wann soll denn das gewesen sein? Das ist ja toll irgendwie so jetzt, aber ich glaube, du irrst dich da, du verwechselst uns mit irgendjemandem. Und dann sagt Jesus, nee, weil das, was ihr nämlich den anderen Gläubigen unten angetan habt, das habt ihr mir angetan. Weißt du? Du verpasst eine Menge Segen, wenn du die Gläubigen aus deinem Leben rausschmeißt. Weil da ist Jesus zu finden. Das ist das Licht der Welt. Genau da wird Jesus laut, um auch zu dir zu reden. Wenn du deine Türen aufmachst für Gottes Volk, dann wohnt Gott bei dir. Und wenn du deinen Geldbeutel aufmachst für Gottes Volk, so, dann gibst du das Geld Gott. So, und du wirst reich werden im Himmel. Ich sag dir eins, wenn du Jesus wirklich erleben möchtest in Fülle, so, dann musst du sein Volk annehmen. Und da sind ein paar komische Typen dabei, wo man denkt so, man, die sind entweder verrückt oder einfach nur gaga oder komisch, merkwürdig. So, bei denen habe ich ein komisches Gefühl. Also sind sie bestimmt nicht Christ. So, was sind, du verpasst eine Menge Segen. Und du verpasst eine Menge von dem, was Jesus eigentlich sagen möchte. Und wie er sich offenbaren möchte. Wir haben nur 4 Evangelien und jede zeigt einen anderen Blick von Jesus. Gibt 12 Evangelien, dann hätten wir 12 verschiedene Blicke. Weil jeder Mensch lernt Jesus auf eine bestimmte Weise kennen. Man verpasst nicht diese Fülle Gottes. So, deswegen verschließt dich nicht und verschließt deine Türen nicht. So, und deine Türen meint nicht nur dein Zuhause, sondern dein Leben. Lass Menschen teilhaben. So, lad Menschen ein. So, mach Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, zu deiner Familie. So. Und du wirst gesegnet sein. Ich weiß noch, es war vor ein paar tausend Jahren, da war der Bundeslade unterwegs gerade auf dem Wagen, was ich letztens erzählt hatte mal, so, und David aus Furcht stellt die einfach bei irgendeinem Typen vom Volk ab zu Hause. der sagt so, oh, na klar, kannst du die Bundeslade bei mir reinmachen. Ich meine, das ganze Volk hatte Angst zu sterben, wie dieser Priester, der versucht hat, diese Lade zu retten, damit sie nicht runterfällt. So, und dann steht da dieser Typ, der die Lade bei sich zu Hause hat, und das ganze Dorf, also alle Nachbarn, so, die wurden einfach nur gesegnet und gesegnet und gesegnet. Einfach nur, weil Gottes Gegenwart da war. Die haben die Türen aufgemacht und gesagt, ich habe keine Angst, komm her. So, Gott, du sollst bei uns zu Hause wohnen. Weißt du, und dann geht Licht aus in Kraft. So, und David wurde eifersüchtig und kam doch wieder und hat sie dann zurück in den Tempel geholt. So, aber weißt du, wer Angst hat, und das war das ganze Volk, also wenn du jemand bist, der davor Angst hat, dann bist du nicht der Einzige, sondern bist in der Mehrheit mit drin. So, aber wenn du Angst hast, so Gott einzuladen, und Gott ist nun mal in den Gläubigen, so, und dann verpasst du echt super viel Segen. Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Das lerne ich gerade an meiner Frau. So, nee, das lerne ich gerade an dir. Und das ist auch, und ich glaube, das lernst du auch an mir. So, weißt du, in Momenten, wo man einfach eine andere Meinung hat oder sich verletzt fühlt, so trotzdem weiter auf das Gute zu sehen und schenken zu wollen, auch wenn man verletzt wurde oder sich so fühlt, als ob man verletzt wurde, so, also trotzdem weiter das Herz zu haben, so Gutes geben zu wollen und nicht zu fluchen, nicht sich zu rechtfertigen, nicht mitzukämpfen, sondern einfach, dass das Herz weiter rein bleibt und in Gott. So man das Leben für den anderen gibt. So, das ist ein Prozess, und ich hoffe, dass der wirklich zu Ende sein wird, und zwar so schnell wie möglich. So, weil ich mir selber auch so viel Leid antue, wenn ich zulasse, sauer zu werden, oder so, wenn ich zulasse, mich verletzt zu fühlen, weißt du, und oder wenn ich zulasse, dass meine Blicke auf das Negative gehen, so, und das Gute verdrängen, so, dann raubt es ganz viel, dann raubt es einfach ganz viel von mir selbst, von dem, was Gott schon gewirkt hat. So, und ich gebe ganz viel der Dunkelheit preis. So. Lass dir deinen Segen nicht nehmen, sondern du hast so viel Segen bekommen, dass du geben kannst und geben und geben. So. Und wenn dir jemand diesen Segen nehmen möchte, indem er dir flucht oder böse ist mit dir oder dich für schuldig erklärt, obwohl du unschuldig bist, dann kannst du dir sicher sein, dass du selbst in dem Moment noch so viel Segen hast, dass du weiter verteilen kannst. So, konzentriere dich auf das Gute. Vers 15. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit dem Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander und sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Jesus sagt das sehr oft so, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. So. Und ich habe selbst erlebt, wie wichtig es ist, dass eine Gemeinde, dass eine Gemeinde füreinander da ist und miteinander mitfühlt. So. Das Schrecklichste, was passieren kann, ist, wenn du Leute in der Gemeinde hast, die sagen, ja, das macht Gott. So. Die kommen zwar jetzt zu mir, aber ja, da muss Gott ihm das zeigen, und ich werde jetzt einen christlichen Spruch aussagen oder einen Bibelvers noch hinlegen und so, und dann war meine Arbeit getan. Weißt du, das steht hier nicht, sondern hier steht, wenn du in der Gemeinde bist, dann bist du verpflichtet, und dann ist genau das, was Gott wirken möchte und das, wie Gott ist, so, dass du Gefühle zeigst. So, nicht nur deine kalte Wahrheit, die für dich wahr ist. So, weißt du, dass du dich so weit mit den Menschen verbindest, dass du mitfühlst. so dass du daneben sitzt und mitweinen kannst. Also ich selber kann nicht einfach weinen, nur weil jemand weint. So, aber es bedeutet einfach nur so, weißt du, wenn es jemand schlecht geht, dann nimm Teil an ihnen so und lass nicht zu, dass dein Herz so kalt wird anderen gegenüber, dass du dein Leben weiter für dich so führst so, und den anderen beobachtest und sagst, na, das ist dein Leben und da soll es auch bleiben. Weißt du, man hat eine Pflicht füreinander. So. Und wenn jemand in der Gemeinde gerade einen schweren Weg geht, dann hast du den auch zu gehen. So. Und wenn jemand da gerade Freude hat und es dem gut geht und der gesegnet wird und den Segen einfach genießen kann, so, dann darfst du an dem Segen genauso teilhaben. So, wir sind ein Leib. Und wenn ein Teil von meinem Leib krank ist, dann ist der Rest auch infiziert. So, in der Gemeinde ist es einfach super wichtig, diese Abhängigkeit voneinander, dass man das wirklich lernt und einfach sieht, dass man einen Blick dafür hat, dass wenn ein Teil gesund ist und das andere krank, dass der Leib einfach komplett trotzdem krank ist und dann hat man sich um die Kranken zu kümmern. So, eine Leitung, die das missachtet, so, die ist nicht wert, eine Leitung zu sein, weil sie keine Liebe haben für ihren Nächsten und weil die Gemeinde im Endeffekt nichts wert ist, außer dass man Wahrheit vermittelt. So, Gottes Blick für Wahrheit ist die praktische Umsetzung und die Tat aus reinem Herzen, aus verändertem Herzen. So, Gott möchte Liebe sehen und nicht Gesetze und Regeln. Selbst wenn die richtig sind und gut. So. Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch bei den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die sich bei den hohen Dingen halten. Und die Niedrigen in ihrem Blick so außer Acht lassen. So, Gott hat mir am Anfang meines Dienstes gezeigt, hey, geh zu denen, die irgendwie komisch sind, geh zu denen, die irgendwie niedrig sind. So, und die nicht gut aussehen oder mit Macht oder sowas irgendwie angeben können. So, halte ich bei den Niedrigen, weil da war ich auch. So, ich war bei denen, die niemand erwählt hatte. Die habe ich erwählt. Ich habe mein Leben in die Leute reingesteckt, die es nur wert waren, Fische aus dem See zu holen. So, die Leute verachtet und verspuckt haben. Oder gemieden, weil sie so gestunken haben. So, oder gehasst, weil sie so betrügerisch waren. Aber ich habe mich bei denen gehalten, für die niemand gesorgt hat. Und soll ich dir was sagen? Die reinsten Herzen habe ich genau da gefunden. So. Und die stärksten Christen habe ich genau an den Plätzen gefunden. Unten. So. Weil meistens sind es genau die sagen, na gut, ich bin Angst, ich bin komisch, ich bin dumm, ich bin fett, ich bin hässlich, okay, ich habe überhaupt keinen Sinn für Stil, naja. So, oder ich habe einen echt komischen Humor, den alle abschrecken. So, aber das war ich schon immer, von daher ist es jetzt nicht schlimm, dass mich keiner bewundert und beachtet. So, aber mein Jesus tut das. Und der steckt sein ganzes Leben in mich rein. So, für den bin ich was Besonderes. So, weißt du, das sind die Leute, die am größten sind. So, bei denen ist es nicht mehr wichtig, ob sie oben sind oder unten. Weißt du, die sind einfach unterwegs mit Jesus. Auf ihre Art. So, hey, wenn du die Menschen ausschließt, dann sag ich dir, wirst du hohl klingen wie eine Zimpel. Selbst wenn du von einer menschlichen Sicht ganz oben bist und immer beliebt und aktuell bist und immer dabei, so, Ja, vom geistlichen Zustand kann ich das dann nicht sagen. So ein Heliumballon ist ziemlich aufgebläht. Und der geht auch hoch. Aber der wiegt noch nicht mal so viel wie Luft. Weißt du, wenn nur weil du schweben kannst, heißt das nicht, dass du Gewicht hast. Dass du irgendwas ist. Lass nicht zu, dass du dich aufbläst und dein Blick irgendwie auf das geht, was äußerlich gut ist. Die Wahrheiten, die hier sind, ich meine, die scheinen nicht sehr gewichtig zu sein, oder das sind sie. Manche davon scheinen unmöglich einzuhalten zu sein, aber das sind sie. Es ist halt nur eine Perspektivfrage und eine Frage, was du in deinem Leben möchtest. Wo möchtest du reich werden? Wo möchtest du drin wachsen? Wo möchtest du drin besser werden? Und genau das sind dann die Bereiche, wo du dich anstrengst. Und wo du alles gibst. Vers 17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Also jetzt geht's im letzten Teil um unsere Feinde. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist auch cool. Ich kenne so eine Blümchenchristen, die sagen, ja, man muss mit jedem Menschen in Harmonie leben und in Einheit. Und dann sagen sie bei dem einen das und bei dem anderen sind sie schon wieder davon überzeugt. Sie sind keine Vertreter der Wahrheit, sondern ja, versuchen sich in alle Richtungen zu strecken und für alles offen zu bleiben, sodass sie niemandem irgendwie ein Anstoß sind. Meistens sind das die Menschen, wo man sagt, oh, das sind super liebe Menschen. Oder sie sind solche Leute, wo man sagt, die sind echt komisch, mit denen wir nichts zu tun haben. Die reden dann immer nach dem Mund, da weiß man nie, mit wem man da wirklich redet. Ich sag dir eins, das ist nicht Gott, auf keinen Fall. Gott sagt, wenn du in der Welt bist und mir folgst, dann wirst du anecken und anstoßen und dann wird es echt schwer für dich werden. Aber wenn es möglich ist, dann lebt mit so vielen Menschen, wie es geht, in Frieden. Aber das bedeutet auch, wenn es nicht möglich ist, dann macht ihr überhaupt keinen Plan darum, sondern dann ist es halt so und das ist so in Ordnung so. Wenn du keine Feinde hättest, dann würde ich mich echt fragen, ob du mit Jesus unterwegs bist und das ernst meinst mit ihm. Weil einfach nur, weil ich Jesus, an Jesus glaub und für diese Wahrheit einstehe und sag, er ist der einzigste Weg, habe ich schon super viele Feinde. Allein nur wegen dieser kleinen Aussage. Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gibt Raum den Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache und ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und dieser letzte Vers war bei mir nochmal echt einschneidend so. Ich möchte das Böse überwinden. Ich bin zu Jesus gekommen und habe gesagt, mein ist dein Leben. Nee. Dein ist mein Leben. Also mein Leben soll dir gehören. Und ich habe mein Leben lang das Gute gesucht. Und ich habe mir im Fernsehen in meiner Perspektive viel Gutes rausgesucht. So, wonach ich mich richten wollte, weißt du, so wie ich leben wollte. Ich habe mein eigenes Moralgesetz aufgestellt, in dem ich für mich abgesondert mein eigenes Büchlein in meinem Herzen geschrieben habe, was gut ist und was schlecht. Was lobenswert und was nicht. Und ich habe gesagt, so muss ein guter Mensch aussehen. Das ist gut. Und dann habe ich Gott kennengelernt und ich bin einfach nur beeindruckt, wie er mich immer wieder zum Staunen bringt, indem er mir einfach sagt, was er für gut hält. Und für richtig und für wichtig. Und ich denke dann, oh Mann, da habe ich meine Prioritäten total falsch hingestellt. Und dann gehe ich zu Gott und sage, okay, ich glaub's dir, aber erklär's mir. und dann macht es Sinn. Was dann lebt dein Leben so, dass das was Gutes draus wächst? So, ich habe mich in meine Frau verliebt, ich habe mich in dich verliebt, so, und ich rede immer nur Mehrheit, so, und dabei sitzen wir alleine hier. So, ich habe mich in dich verliebt und ich habe dich gesehen und ich habe all deine guten Eigenschaften gesehen. Weißt du noch, wir mussten diesen Eheseminar-Dings da ausfüllen, so 10 schlechte oder so, und, ja, 5 gute und 5 schlechte Eigenschaften. So, ich habe 10 gute aufgezählt und hätte noch weitermachen können. Aber ich habe eine ganze Nacht damit verbracht, irgendwie 2 schlechte Seiten an dir irgendwie rauszaubern. So, das musste mir echt schwer fallen. Weißt du, aber das ist Liebe. Liebe ist, dass du denjenigen so nimmst, wie er ist, und akzeptierst. Und dass du versuchst, obwohl er so ist, wie er ist, so ein, weißt du, ihm das Gute weiterzugeben. So, und ihm so gut zu behandeln, wie es geht. Und wenn du eine besondere Liebe hast für jemanden, so wie ein Mann zu einer Frau, wenn er sie kennenlernt, oder andersrum, Frau zum Mann, so, und dann gibst du dein Leben hin für den anderen. Du denkst nur noch an ihn. Du denkst nur noch dran und überlegst so, und wie kann ich demjenigen eine Freude machen? So, und weißt du, selbst deine Überzeugung lässt du erstmal zur Seite. So, und sagst einfach nur, ja, genau. So, und einfach nur, weil du überhaupt keine Lust hast zu diskutieren oder deine Überzeugungen aufzudrücken und zu sagen, aber das ist vielleicht eher so. So, weißt du, dann ist es schön, so wie dein Partner die Nüsse hackt. So, ich meine, jetzt erwische ich mich bei, wie ich manchmal genervt bin, weil es einfach eine Stunde dauert, bis so eine Handvoll Nüsse gehackt sind. Und ich denke, oh Mann, wir können doch kochen, jetzt machen wir ein bisschen hin. So, damals fand ich es faszinierend, wie viel Zeit und Mühe meine Frau ins Nüssehacken reinsteckt. So, also, irgendwann ist passiert, dass ich zugelassen habe, mehr und mehr das auf das Negative zu gucken. Und dabei ist nämlich passiert, dass ich das Gute verdrängt habe. So. Und je mehr ich aufs Negative gucke, desto weniger kann ich diese guten Eigenschaften sehen. Weil diese Gefühle, sie streiten miteinander. Und dem Gefühl, dem ich nachgebe und dem ich mehr Platz einräume, das dominiert auch. So. Und das Gefühl, das ich bei den guten Sachen habe, so, das wird kleiner und kleiner und verdrängt sich immer mehr. So. Dabei sind immer noch genauso viele gute Seiten an dir wie damals. Und sind sogar noch mehr rausgekommen in der Zeit. So, die ich damals noch nicht erkennen konnte. So. Weißt du, und so ist es auch mit dem Leben mit Gott. So, und es ist einfach, Gott hat mindestens immer noch genauso viel Bewundernswertes an sich wie damals, als wir ihn kennengelernt haben. So, er hat noch viel mehr und das will er uns auch noch offenbaren. Weißt du, aber wenn du anfängst, nur auf das Böse zu gucken, was in deinem Leben passiert, auf das Negative und das Schwere, so, dann raubt es diesen Blick, den Gott dir geschenkt hat. Den dir das neue Leben geschenkt hat, den dir der Geist geschenkt hat, als er in dich reinkam. So, weißt du, du lässt zu, diesen heiligen Blick zu verlieren, so, weil du den Blick der Welt bekommen hast wieder. Weil du nur noch auf das gucken kannst, was dich betrifft und um dich drumherum ist. So. Wenn du in dieser Falle steckst, ja, dann gibt's nur einen Weg. Du musst wieder auf das Gute sehen. Also lies die Bibel. Geh zu Gott. Damit du wieder was Gutes siehst in deinem Leben. Richte deinen Blick auf das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige. Auf den Willen Gottes. Such den wieder. So, und dein Leben wird wieder erfüllt sein mit dem Guten. Und all das, was schmerzt und negativ ist und schlecht ist, wird wieder zurückgestellt. und dominiert nicht mehr deinen Blick fürs Ganze. So. Also Gott hat uns hier eine Liste gegeben von dem, was sein Blick bewirkt in unserem Leben. Das ist dieser Wandel, den wir automatisch haben werden. Da müssen wir uns nicht mehr sagen, oh, ich muss ungeheuchelt lieben, sondern du liebst ungeheuchelt. So. Da musst du dir nicht mehr sagen, oh, das ist böse, das will ich nicht. Ich muss am Guten festhalten. Du hast einfach das Böse und hältst einfach das Gute fest. Weißt du, richte deinen Blick auf die Wahrheit und es wird dein Leben verändern. Vater, ich bitte dich, dass du uns einnimmst, und zwar komplett. Wir wollen brennen in dir, brennen in deinem Geist. Und ich bitte dich, dass du uns all das zeigst, was uns blendet, ja, all das, was uns, ja, was diesen Platz wegräumt, den du haben möchtest, den du einnehmen willst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir offen sind für deinen Geist und für dein Wirken. Wir wollen verändert werden, und zwar in dein Bild. Bitte zeig uns und erinnere uns wieder dran an das Gute, das du uns gibst, und an das Vollkommene und dann als dir Wohlgefällige. Wir wollen deinen Willen tun und in deinem Willen leben. Wir wollen benutzt sein und wir wollen andere erreichen. Ich weiß, dass es uns echt gut gehen wird am Ende. Ich bitte dich, dass du unser Leben jetzt benutzt, damit es anderen gut geht. Bitte benutze uns, und ich weiß, dass das für mich selber ein super viel Segen und Frieden ist, wenn ich deinen Blick habe, wenn ich wegschaue von mir. Bitte mach mich frei von allem mehr. Und mach auch Dorit frei. Und jedem dazugehört. Ich danke dir einfach, ja. Dass du bist ganz anders als die Welt. Ich möchte einfach kennenlernen, was du sagst, was gut ist, ja. Ich will wissen, was gut ist. Hilf mir. Ich danke dir, ja.